Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Heute habe ich zwei Jungs hier vor mir sitzen, zwei Männer, die ja in der Fuldaer Musikszene keine Unbekannten sind. Soweit kann ich schon mal verraten. Auf der einen Seite von der Band Feininger, der Phil Jenisch. Hallo Phil.
Hallo Shaggy, freut mich hier zu sein.
Und auf der anderen Seite der Christian Möller alias Mölli, auch von Feininger.
Hallo, vielen Dank, dass wir da sein können.
Ja, super gerne. Ich freue mich, dass ihr da seid. Über Feininger werden wir später auf jeden Fall noch reden, aber nicht nur das. Wir werden heute auch ein bisschen was von Feininger hören.
Definitiv, ja.
Da freue ich mich schon drauf. Aber wir fangen mal mit dir an, lieber Phil. Du bist 1977, wir sind ja keine Frauen, wir können bei uns die Jahreszahl ja sagen, in Fulda, als Florian übrigens geboren, das wissen die wenigsten wahrscheinlich. Du bist ein gebürtiger Fulderer und bist in Fulda geblieben. Du hast aber schon relativ früh die Liebe zur Musik entdeckt.
Absolut. Also ich habe mit 8 oder 9 so den ersten Musikunterricht bekommen. Also nachdem ich eigentlich kurz vorher noch um die typische Geißel der Blockflöte drumherum gekommen bin, was eigentlich ja jeder so durchmacht, war es dann doch so mit 8 oder 9, dass die Eltern dann irgendwie gefragt haben, ja, willst du nicht auch mal ein Instrument lernen? Und da habe ich gesagt, na gut, dann wäre Gitarre eigentlich ganz gut. Und so ging das dann eigentlich los. Erstmal mit ganz normal klassischem Gitarrenunterricht, ganz klassische Etüden auf der Konzertgitarre.
War das für dich klar, dass du gleich mit der Gitarre einsteigst oder durftest du dir das Instrument aussuchen?
Genau, also es gab eigentlich für mich persönlich gar keine andere Alternative, an die ich gedacht hätte. Irgendwas zum Reinblasen wäre nicht meins gewesen, irgendwas mit Tasten auch nicht unbedingt und zum Draufschlagen auch nicht. Und dann bleibt ja eigentlich im besten Fall die Gitarre übrig, sage ich mal. Und das ist es dann geworden.
Ja, und wir sind jetzt im Alter von so 8, 9 Jahren und irgendwann hast du dann aber auch die E-Gitarre für dich entdeckt.
Genau, also es ist so, eigentlich muss man dazu sagen, habe ich so mit, sagen wir mal, 11, 12 das Ganze schon mal hinwerfen wollen, das ganze Gitarrenspiel.
Und bin dann Barré-Griffen.
So ungefähr. Und bin da im Nachhinein meinen Eltern tierisch dankbar, dass die dann gesagt haben, nee, bleib jetzt mal ein bisschen dabei, nicht gleich alles hinschmeißen. Und dann kurz danach, so mit, ich sag mal, 12, 13, da hat es dann den Klick gemacht, wo dann auch so man angefangen hat, die ersten Rockbands halt sich reinzuziehen. Das war damals Anfang der 90er, Guns N' Roses zum Beispiel bei mir. Das war dann die absolute Initialzündung dafür, dass ich gesagt habe, oh ja doch, Gitarre spielen ist ja noch cooler als gedacht. Und dann halt in den Bereich E-Gitarre reingegangen, die erste Band gegründet und dann sozusagen die elektrische Seite der Macht für mich entdeckt.
Aber mit dem Alter schon Guns N' Roses hören, das ist schon cool. Also das kann nicht jeder von sich behaupten. Meine erste Musikkassette übrigens war David Hasselhoff.
Das wiederum war meine allererste Vinyl-Single. Ah. Looking for Freedom von David Hasselhoff war meine erste Vinyl-Single damals.
Was war deine erste CD? Weißt du das noch?
Meine erste CD, das war wiederum den Ende der 80ern geschuldet, war Larry's Party Rock.
Okay.
Larry war ja das, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, das Maskottchen der Bravo damals. Und da war damals von Paula Abdul bis hin zu, keine Ahnung, bis Technotronic alles drauf. Also das war eher weniger hochzuhalten jetzt von der musikalischen Güte.
Aber trotzdem interessant, dass du so früh dann schon die Rockbands für dich entdeckt hast und wahrscheinlich dann auch die Rockmusik. Du hast es gesagt, du hast relativ schnell auch schon die erste Band dann gehabt.
Genau, also im Prinzip so in 1991, Ende 91, hat sich so die erste Band zusammengetan, so aus Schulfreunden. Und das waren dann die Mad Frogs, hießen die. Und da haben wir dann 1992 im Sommer unseren allerersten Auftritt gehabt. Was dann eben so, da war ich 14, bisschen über 14, auf der Gartenparty eines Freundes, so mit der üblichen großen Publikumsvariante, so von irgendwie, ich glaube, 10 Mann plus 3 Eltern. aber das war so der erste Live-Auftritt dann schon mit knapp über 14. Und die Band in der Tat, die hat es dann auch gegeben von 91 bis ungefähr 97 und hatte so im Bereich Schlitz, Vogelsberg, wo ich ja damals gelebt habe, auch eine durchaus ein gewisses Renommee sich erspielt und größere Veranstaltungen auch gespielt.
Ja, der Name sagt mir tatsächlich auch noch was. Ich komme ja hier auch aus der Gegend, bin ja auch gebürtiger Fulderer, da hat man das auch so ein bisschen mitbekommen. Wie war das Gefühl so bei deinem ersten Live-Auftritt? Lass uns da nochmal kurz zurückgehen. So das erste Mal live auf der Bühne, da waren wahrscheinlich noch Mama und Papa so im Publikum.
Natürlich, also allein schon Papa hat ja sozusagen die erste PA gebaut. Ja. Der hat nämlich die erste PA, über die wir damals gespielt haben, das war eigentlich aus einer Jukebox, die im Keller meiner Eltern stand, der Verstärker und die Boxen ausgebaut. Also von daher war natürlich der Herr Vater schon sozusagen nicht nur der erste Mentor für die Band, sage ich mal, oder Förderer, sondern auch der erste Techniker schon. Ja. Und genau, ja, der erste Gig, wie war das Gefühl an sich? Das kann man wirklich schwierig beschreiben, würde ich jetzt mal sagen, so eine Retrospektive. Weil es ja doch schon 2-3 Tage her ist jetzt, sage ich mal. Aber natürlich...
Alkohol war aber noch nicht
auf dem Thema. Alkohol in der Tat war nach dem Auftritt ein Thema, aber vorher nicht. Nein, also dafür war, ging der Arsch zu sehr auf Grundeis, sage ich mal. Und ja, das war ja was man überhaupt nicht kannte. So ein Gefühl wie dann halt eben vor, auch wenn es nur vielleicht 15, 20 Leute insgesamt waren auf einer Gartenparty. Ja, aber es war natürlich komplett neu, aber... hat dann eben den Suchtfaktor angeklickt, der bis heute anhält.
Der Mölli hat ja gerade den Alkohol angesprochen. Das hat ja, ist ja ein wichtiger Teil deiner musikalischen Laufbahn.
Definitiv.
Wir kommen aber gleich. Alkohol ist auch ein gutes Thema. Ihr habt heute, so wie Gäste das machen, auch uns ein gutes Fulderer Bier mitgebracht. Was steht da drauf?
Ja, Hochstift.
Hochstift heißt es.
Ja.
Prost. Prost. Bis jetzt, also relativ früh hast du dann schon die tollen Auftritte gehabt. Hast du da schon mit dem Gedanken gespielt, boah, Musik, das ist auf jeden Fall mein Leben, damit möchte ich Geld verdienen?
Nicht wirklich. Eigentlich war zu dem Zeitpunkt noch mein Berufswunsch Lehrer in der Tat. Was sicherlich viele Leute, die mich heute kennen, nicht nachvollziehen können. aber dann war es ja trotzdem so, wie gesagt, mit 14 ging das ja los und so mit 15 war dann so die Zeit, wo man Praktikum gemacht hat. Und da habe ich damals dann Praktikum hier beim altehrwürdigen Musikhaus Mollenhauer in Fulda gemacht. Damals noch hier gegenüber von der Stadtpfarrkirche, mitten in der Stadt. Und genau, eigentlich war ich zu dem Zeitpunkt auf dem Weg der gymnasialen Laufbahn. Wie gesagt, wollte ja Lehrer werden oder sowas. Und habe dann in der Tat durch das Praktikum dort da einen Job angeboten bekommen, dort meine Ausbildung zu machen bei Mollenhauer. Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, dann holter die Polter, lassen wir das mit Abi und mit Lehrer sein. Und bin dann ein Jahr später mit 16 von der gymnasialen Laufbahn abgegangen, was dann im Prinzip ein Realschulabschluss war. Ja, und bin dann in die Musik- bzw. Musikinstrumentenbranche eingestiegen, was jetzt 27 Jahre her ist. Und seitdem mache ich nichts anderes als mit Musikinstrumenten zu tun zu haben. Und ja, war die richtige Entscheidung. Ja, besser als Lehrer. Nichts gegen Lehrer, nicht despektierlich gegen Lehrer sein wollen damit, aber für mich persönlich war es die richtige Entscheidung.
Du hast ja zumindest die Musik genutzt, um auch doch nochmal eine Zeit als Lehrer dann zu arbeiten. Da kommen wir aber auch gleich noch drauf. Wir sind jetzt etwa im Jahr 1999, 2000. Dann hast du auch angefangen, bei anderen Bands noch mitzumachen. Die Mad Fox gab es dann nicht mehr? Die haben sich aufgelöst?
Die haben sich aufgelöst.
Die haben aber noch den Klingelton gemacht erst noch, oder?
War dann das war Crazy Frog. Das kam später.
Ja, genau, so um die 2000er rum, da hatte ich ganz verschiedene andere Bands. Also zum einen hatte ich ein Blues-Trio, das hieß die Blues Sweatin' Beers, angelehnt an Blood, Sweat and Tears. Und in der Tat, das ist jetzt das erste musikalische Geständnis von insgesamt zwei heute, habe ich auch bei der Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band damals gespielt, was ja schon seit den 60er Jahren bis in die 2010er rein so eine der bekanntesten, wenn nicht die bekannteste Fuldaer Tanzmusikband war. Also wo man dann wirklich über Kirmesveranstaltungen, Fastnachtsveranstaltungen getingelt ist. Und ja, ich hatte eine Glitzerweste an.
Gibt es da noch Fotos von?
Da gibt es in der Tat noch Fotos, zum Glück keine digitalen und nicht im Internet. Das gab es damals noch nicht so in dem Maße mit Facebook und so. Die habe ich zum Glück nur als klassischen Fotoabzug in der verschlossenen Vitrine.
Ich glaube, wir müssen uns nochmal über Bühnenoutfits bei Feininger unterhalten.
Das ist ja in Planung, das wollten wir am Ende dir noch verraten.
Ach so.
Die Glitzerwesten kommen zurück. Nur so viel dazu. Wir haben es gerade schon gesagt, du bist auch als Gitarrenlehrer tätig gewesen lange Zeit.
Genau, und zwar hat das angefangen schon so Mitte, Ende der 90er, anfangs erstmal so als selbstständiger Gitarrenlehrer und habe dann aber einige Jahre von Ende der 90er bis in die 2000er rein und dann nochmal so ab 2011 für ein paar Jahre dann als Lehrkraft bei der Musikschule Ebert hier in Fulda und Umgebung gearbeitet und habe da von kleinen vierjährigen Pimpflingen, die zum ersten Mal eine Gitarre in der Hand hatten, bis hin zu 50-jährigen Männern, die einfach nochmal gesagt haben, jetzt nochmal ein bisschen Rolling Stones und Beatles spielen können. Eine ganz große Bandbreite an Schülern, was auch eine sehr interessante Erfahrung war, die Jahre als Gitarrenlehrer und auch mich selbst als Gitarrist ein Stück weit weitergebracht hat, wenn man etwas vermitteln muss, was man vermeintlich eigentlich kann, hat man aber trotzdem dann nochmal einen ganz anderen Blick wieder aufs Gitarrenspiel selbst drauf.
Das glaube ich gerne. Man lernt ja auch nie aus quasi. Man lernt ja auch, indem man lehrt quasi auch. So.
Genau, das meine ich, genau.
Du bist auch, dich konnte man quasi nicht nur als Gitarrenlehrer, sondern auch als Gitarrist buchen. Einige Formationen haben dich mal dazu geholt, unter anderem die in Fulda doch auch sehr bekannten Mighty Vibes. Für die hast du auch eine Zeit mal gespielt.
Absolut, das war in 2006. Der Jonas Fahnung, der ja Gründungsmitglied und erster Gitarrist bei den Mighty Vibes war, der hatte 2006, es ging um irgendeine Studiumsache, wo er einfach verhindert war, große Teile des Jahres. Und dann hat er mich angefragt, ob ich nicht dann den Posten temporär übernehmen will. Und da habe ich dann in der Tat 2006, einen ganzen Sommer lang im Wesentlichen, verschiedenste Open Airs und auch Indoor-Festivals mitgespielt. Unter anderem da auch auf dem Burg Herzberg Open Air gespielt mit den Mighty Vibes. Und das war eine richtig, richtig gute Zeit. Und seitdem wurde ich immer mal wieder, die Mighty Vibes in der Form gibt es ja nicht mehr, aber wurde ich in den letzten, 10, 15 Jahren dann immer mal wieder gebucht. Habe zum Beispiel auch mit den Mighty Vibes in Österreich gespielt, also eine Auswärtsfahrt sozusagen mitgemacht und auch ansonsten noch ein, zwei Mal mit den Jungs gespielt und es sind ja auch alles gute Freunde von mir und in der Tat ist der Keyboarder von Mighty Vibes, der Atsche, der David Agenbau, der nicht nur ein sehr guter Freund von mir, sondern ja auch schon bei mittlerweile zwei meiner Bands der Keyboarder eben, jetzt auch bei Feininger und vorher bei Boost Blues.
Genau, Boost Blues ist ein gutes Stichwort. Bevor wir dazu kommen, lass mich noch mal kurz eine Frage stellen. Wie ist es denn so, du kommst als Gitarrist zu einer Band, die es schon gibt und wie ist so das Gefühl? Weil du spielst ja dann quasi die Songs von denen. Wie funktioniert das so?
Gut, in dem Fall war natürlich zum einen der Vorteil, dass ich die Band einfach ja kannte schon vorher und auch sehr geliebt habe. Also das heißt, ihre Songs einfach auch schon als Hörer schon abgefeiert habe sozusagen und von daher hatte ich natürlich den Zugang zu den Songs sehr, sehr leicht, aber es war natürlich für mich, der im Prinzip so aus der im Wesentlichen Blues- und Rockschiene kommt, dann auf einmal Reggae zu spielen, was ja einfach von der Rhythmik mit dem Offbeat eine ganz andere Sache ist, war es auch ein Lernprozess, definitiv. Aber ja, dadurch, dass ich die Songs einfach schon gut als Hörer, als Konsument quasi und als Fan eigentlich schon kannte und einfach die ganzen Jungs in der Band und damals auch Jungs und Mädels, waren damals auch noch zwei Mädels in der Bläsersektion dabei, also alle eigentlich ganz gut kannte, hat das beides mich eigentlich ganz gut reingebracht.
Jetzt kommen wir auch direkt zu Boost Blues, du hast ja gerade schon angesprochen. Im Grunde ist das ja eigentlich lange Zeit dein größtes Baby gewesen, das kann man so sagen. Und Boost Blues, aus denen ist ja jetzt letzten Endes auch Feininger entstanden, das kann man dann auch so wiedergeben. Deswegen nur ganz kurz zur Gründung von Boost Blues, dann reden wir noch über ein paar andere Projekte von dir, dann nutzen wir Boost Blues als Übergang zum Feininger. Also 2006 hast du die Band gegründet, die sah ja damals noch ganz anders aus als dann später.
Genau, die Band 2006 gegründet, das war auch, da kommt jetzt wieder der Atsche, Keyboarder von den Mighty Vibes ins Spiel. Die Band haben wir nämlich nach mehreren Schnaps am Dresen der Gaststätte Altstadt gegründet, sozusagen im Schnapsrausch. Und gesagt, wir müssen unbedingt eine Bluesband gründen. Okay, machen wir. Genau, und da war das anfangs ja eine Band, wo als Sänger der Heino Firnung, der ja auch sehr vielen geläufig ist hier in der Fuldaer Szene, als Sänger und auch als Tätowierer bekannt ist, der Sänger war. Und da haben wir anfangs, haben wir eigentlich im Wesentlichen oder nein, ausschließlich englischsprachige Blues- und Bluesrock-Sachen gecovert. Das war so der Anfang, bevor es dann 2-3 Besetzungen später, also quasi die Gesangsspitze, hat immer mal gewechselt, bis es dann in der letzten Ausprägung der Band, die es so ab 2015 gab, mit dem Martin am Gesang, da haben wir dann irgendwann angefangen, so ab 2016, 2017, nicht nur eigene Sachen zu machen, was wir zwischenzeitlich immer mal gemacht hatten, sondern deutschsprachige eigene Sachen zu machen und haben dann ja auch in 2018 ein Album, das Album Blaupausen, veröffentlicht. Und genau, das war so die letzte Phase von Boost Blues und entsprechend diese Formation oder diese Besetzung, die hatte sich dann aufgelöst vor jetzt gut einem Jahr oder circa einem Jahr. Und aus der bisherigen musikalischen Besetzung, also von den Instrumentalisten von Boost Blues, zusammen mit dem Mölli, ist dann eben entsprechend jetzt Feininger im letzten Sommer dann hervorgegangen.
Ja, da kommen wir gleich nochmal dazu. Wir sind bei dir immer noch nicht fertig. Es gibt noch so viele musikalische Projekte, die wir auf jeden Fall noch ansprechen können. Zum Mölli kommen wir gleich. Der sitzt schon in den Startlöchern, hat, glaube ich, sein Bier auch schon fast ausgetrunken. Ja, wollte es gerade sagen. Ich war schneller. Lass uns noch mal ein paar andere Projekte, die auch zwischendrin waren, auch während Boost Blues beispielsweise. Was waren denn Manhattan Matchsticks? Was war das für eine Kombo?
Ist schwierig auszusprechen. In der Tat, Manhattan Matchsticks ist eine Rock'n'Roll-Kombo gewesen. Ich habe ja einige Zeit in Frankfurt gelebt und gearbeitet. Ich habe damals dort bei Musik Schmidt, beziehungsweise mittlerweile heißen sie Session Music, gearbeitet. Und das war eine Band in Hanau ansässig, die wirklich so eher klassischen Rock'n'Roll fast gemacht haben. Und genau, bei denen habe ich kurzzeitig gespielt. Es war aber eine relativ kurze Periode, also nicht mal ein Jahr, würde ich sagen. Aber auch eine interessante Erfahrung, weil auch das war etwas, was ich vorher eigentlich auch so noch nicht gemacht habe. Wirklich so 50er, 60er Jahre Rock'n'Roll-Covers aber auch.
Und das war noch ein anderes Projekt, auch in Frankfurt dann, ist, wie heißt es, AFM Band? Oder?
Genau, die AFN Band, wie das American Forces Network, das war ja der Sender, den früher ja viele gerne gehört haben, eben nicht nur die American Forces, sondern halt eben auch viele Deutsche, weil da viele gute amerikanische Rockmusik kam. Und weil diese Band halt eben auch so diese sogenannte AOR, also Adult Oriented Rockmusik gemacht hat, eben so für so ältere Herren wie uns beide, haben wir die halt AFN-Band genannt und genau, hat eben auch entsprechend auch Coversachen abgedeckt, die eben von Manfred Mann bis hin zu Amy Winehouse zum Beispiel in diesem Spektrum.
Dann habe ich noch ein anderes Projekt ausgegraben. Ich weiß nicht, ob du darüber reden magst, das Akustikduo The Two of Us. Das hast du zusammen mit deiner Ex-Frau damals gehabt. Ist das der Grund, warum es das Duo auch nicht mehr gibt?
Nein, in der Tat nicht. Okay. Also das Duo ist auseinandergegangen, bevor die Ehe auseinandergegangen ist. Das war ein sehr, sehr schönes Akustikduo. Meine Ex-Frau, oder als wir das gegründet haben, war es noch meine Freundin, die Katrin Momberger, die ja auch schon lange, lange in verschiedenen Projekten als Sängerin unterwegs ist. Mit ihr zusammen habe ich, als ich 2011 wieder nach Fulda zurückgekommen bin von Frankfurt, sind erst wir zusammengekommen und dann haben wir gesagt, naja, wir machen beide Musik, dann können wir doch auch was zusammen machen und haben dann entsprechend ein Akustikduo gemacht, was also ganz spartanisch besetzt war, eben nur ich mit Akustikgitarre, sie Gesang und ich mit dem, was man bei mir so Gesang nennen kann und haben da auch durchaus einige Jahre recht viele Gigs gehabt und sind mit dem Projekt dann durch die Gegend getingelt. Genau, und das Projekt hat dann also quasi sowohl den Status der Partnerschaft durchgemacht, als auch dann den Status der Ehe zusammen.
Genau, den Status der Ex-Partnerschaft hat es nicht geschafft.
Das so. Nicht mehr.
Aber geschafft hat es stattdessen ein anderes Projekt, ein paar Jahre später. Aber das muss ich unbedingt auch nochmal ansprechen, weil da bin ich ganz gespannt, wie du es mir erklärst. Die grünen Tannen.
Ja, das ist das zweite musikalische Geständnis, von dem ich schon gesprochen habe. Auch da wieder mein lieber, guter Freund, der David Atsche-Agenbau, mit dem ich ja musikalisch und persönlich ganz viel schon erlebt habe, der hat sich vor ungefähr 2 Jahren jetzt oder so eine steirische Harmonika gekauft, was jetzt eher nicht so in den Bereich Popularinstrumente fällt, sage ich mal, und hat sich das ganz gut selbst drauf geschafft. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, müssen wir jetzt ja auch irgendwas draus machen. Und so kam das dann, dass er an der steirischen Harmonika, dann wiederum der erste Trompeter der Mighty Vibes, der Markus Seng, am Tenorhorn und ich an der Akustikgitarre, dann die Grünen Tannen gegründet haben. Und etwas später kam dann noch am Gesang und an den Löffeln der Joachim Schütz dazu. Und in der Tat, mit dem Projekt sind wir jetzt seit 2 Jahren auch, mal abgesehen natürlich jetzt von den Corona-bedingten Auftrittsausfällen, wirklich sehr viel unterwegs gewesen, von kleineren Oktoberfesten in der Region oder Frühschoppen bis hin sogar vor 1,5 Jahren, so im Oktober 2019, haben wir sogar eine, in Anführungsstrichen, kleine Österreich-Tour gemacht und waren in Österreich und haben auf 1, 2 Almhütten und in einem Hotel gespielt. Und auch da sind wir jetzt wieder bei den Westen, richtig schön mit grünen Samtresten.
Sehr gut. Ich freue mich drauf, wenn Corona vorbei ist, weil die grünen Tannen muss ich unbedingt auch mal sehen. Wie heißt die steirische?
Steirische Harmonika.
Steirische Harmonika. Wie viele steirische Harmonikas hast du in deiner Zeit bei Musikhaus Mollenhauer verkauft?
Ich keine einzige. Okay.
Ja, und jetzt sind wir aber auch angekommen, so langsam beim Ende von Boost Blues. Aber bevor wir über das Ende von Boost Blues sprechen, reden wir doch mit jemandem, der ja beim Ende von Boost Blues quasi nicht mehr dabei war, aber bei der Transformation in Feininger dann, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat. Mölli, schön, dass du da bist. Wir haben es ja schon gesagt. Du bist auch in Fulda geboren, aber bei dir ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sagt, du wohnst in Künzell, oder?
Genau, richtig. Ja, ich habe auch mal zwischenzeitlich ein paar Jahre in Fulda gewohnt, tatsächlich, mit meiner damaligen Freundin noch, jetzige Frau. Und sind dann aber wieder nach Künzell gezogen, genau. Und ja.
Das ist auf jeden Fall musikalisch auch total wichtig, würde ich sagen, ja, dass du ein Künzeller bist. Aber du bist, zwar als Künzeller hast du ja lange gelebt, aber noch nicht als Musiker. Du bist ja aber relativ früh auch schon zur Musik gekommen. Und zwar der Gesang war für dich auch schon relativ früh eine Sache, die dir Spaß gemacht hat.
Ja, das ging dann so in der Schule los halt, mit dem Kirchenchor, mit der Schola, sag ich mal. Da habe ich dann auch schon den Niki und den Roman kennengelernt. Die haben da auch, beim Niki bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob der gesungen hat, aber der hat da zumindest schon mal mit seinen Brüdern auch musikalisch begleitet. Und ja, da ging das so bei mir los auf jeden Fall mit Chorgesang, ja, eigentlich.
Niki, ja auch ein wichtiger Teil der Band, den sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Genau. Niklas Lupno.
Richtig,
genau. Ja, genau, den darf man natürlich nicht vergessen. Du hast dann aber auch im Knabenchor des Marianums gesungen.
Also genau. Ich bin dann aufs Marianum und da, ja, habe ich 3 Jahre von der fünften bis zur siebten Klasse im Chor gesungen. Ja, also im Nachhinein ist mir das eigentlich erst aufgefallen, dass das wahrscheinlich sehr viel schon gebracht hat, was einem so während der Schullaufbahn eigentlich gar nicht so auffällt, weil das dann auch schon teilweise anstrengend ist. Morgens hat ja der Unterricht da immer stattgefunden vor der eigentlichen Schule, also zur nullten Stunde quasi. Aber das halt fast jeden Tag und das macht sich dann anscheinend doch schon bemerkbar. Also man lernt dann eben schon so, wie man richtig atmet und einfach so die Grundlagen, sag ich mal.
Atmen ist wichtig, habe ich gehört.
Ja, zum Überleben auch. Ne?
Aber auch zum Singen ist es wahrscheinlich noch, zum Überleben ist es genauso wichtig wie zum Singen. Aber die Gitarre, die ist auch wichtig für dich. Die kam dann auch noch dazu.
Ja, zumindest, also an mir ist die Blockflöte nicht so ganz vorbeigegangen, aber mit der bin ich nie so warm geworden. Ich konnte mich immer in den Gruppenunterrichtszeiten konnte ich mich immer drücken, aber es ist dann immer aufgeflogen, dass ich nicht geübt hatte, wenn es dann zum Einzelvorspielen ging. Das habe ich dann schnell wieder sein gelassen. Aber dann durch das Zeltlager bin ich dann eigentlich zu der Gitarre gekommen, weil ich das einfach toll fand, wenn da jemand die Klampfe genommen hat und da alle mitgesungen haben. Und das so diese Lagerfeuerromantik, das hat mich eigentlich dann animiert, auch selbst Gitarre spielen zu wollen.
Warst du Pfadfinder? Oder?
Nee, das war auch über die KJB, okay, also die katholische Landjugendbewegung damals in Künzell. Und ja, da sind wir hier in die Rhön gefahren, zum eine Woche zelten. Und Genau, so ging das dann los.
Und du hast dann Gitarrenunterricht genommen mit circa 12 Jahren,
was? Genau, genau, da ging das dann los und da war ich in der Musikschule Mollenhauer bei dem Stefan Rapp damals noch, der hat da damals noch in der Musikschule Mollenhauer unterrichtet. Ja, und ich wollte allerdings auch keine klassische Gitarre spielen damals. Ich wollte, wenn, dann schon gleich halt so Lagerfeuerlieder spielen und ging dann gleich mit Western-Gitarre bei mir los. Und ja, das fand ich dann halt auch schon halt cool, in dem Alter dann auch, was weiß ich, Country Roads und sowas halt zu spielen, mit dem man halt dann da beginnt und dann auch seine eigenen Liedwünsche dann mit in den Unterricht halt einbringen kann. Dann.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast ja auch relativ schnell dann auch die E-Gitarre auch für dich entdeckt.
Genau, da bin ich dann durch einen Kumpel, mit dem ich dann auch die erste Band hatte, der ist dann, hat dann angefangen beim Stefan Röttiger Unterricht zu nehmen in Fulda und da bin ich dann auch hingewechselt. Und ja, da hatte ich dann meine erste E-Gitarre und ja, da ging es dann halt los, ne, mit der ersten
Band. Mit der ersten Band, genau. Auch mit 14 jetzt, ja. Ähnlich hier wie beim Phil.
Genau.
Deine erste Band hieß Pure?
The Pure, genau. Aber das, also wir konnten damals noch nicht so gut Englisch. Viele haben gefragt, soll das so eine Anspielung an The Cure oder so? Oder, aber das hat, da sind wir gar nicht drauf gekommen eigentlich. Also, The Pure musste man dann auch immer erklären. Deswegen war das so ziemlich anstrengend eigentlich. Also eigentlich ein schlechter Name. Aber ein anderer Vorschlag wäre noch Zulu gewesen, weil das auf den Mülltonnen immer drauf stand. Das fand man dann auch nicht so gut irgendwie.
So Mad Fox war schon vergeben.
Ja, genau. Das konnte man nicht mehr nehmen. Ja, und genau, das haben wir dann, da haben wir dann auch fleißig geprobt in der Garage beim Kumpel und hatten dann auch diverse Auftritte in Künzeller-Festen, auch am Sportplatz mal oder oben am Landesküppel. Und ja, jetzt nicht so die Welt an Auftritten, aber hier und da mal, sag ich mal.
Ja, ja. Denn der größte Auftritt war auf dem Uniplatz.
Ja, definitiv.
Beim Ferienanfang.
Ja, ja, ja,
genau. Und da ist es ja auch immer voll. Also ich war ja früher auch immer, wenn es Ferien gab, auch immer auf dem Uniplatz.
Da war wirklich einiges los und da war ich auch so aufgeregt vorher, deswegen kann ich mich auch kaum noch dran erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da war auch kein Alkohol im Spiel.
Noch nicht.
Genau. Ja, es war aber witzig. Mein Neffe hat damals sogar gedacht, dass der Song Narcotic von Liquido von uns war tatsächlich und hat das allen seinen Kumpels erzählt, dass das im Radio läuft, dass der von uns wäre. Und leider ist es nicht halt nicht.
Nee. Oh, dann muss ich das hier aus meinen Notizen streichen.
Ja, das war...
Du bist ja dann aber auch, dich ging es dann so ähnlich, du bist dann zu einer anderen Band gestoßen später noch. Du bist jetzt 18, 19.
Genau.
Hast du da aber jetzt schon auch gedacht, Musik, entweder mache ich jetzt wirklich Musik hauptberuflich oder war das nie wirklich ein Thema für dich?
Nee, das war eigentlich nie so ein Thema. Klar, das wäre schön gewesen, aber ehrlich gesagt hat mir da auch ein bisschen der Ehrgeiz zum Üben auch gefehlt und so. Und ich hatte noch so viele andere Geschichten am Laufen und nee, das... Da war ich schon realistisch irgendwie, dass das für mich zu schwierig wäre wahrscheinlich. Und nee, ich habe dann eine Ausbildung gemacht bei der ÜWAG, damals noch ÜWAG hier in Fulda, zum Energieelektroniker. Ganz gediegen, sag ich mal.
Aber mittlerweile arbeitest du als Programmierer.
Genau, genau, ja.
Die Band, die ich gerade schon mal angesprochen habe, hieß Blade. Und wie kamst du zu der Band und was war das genau für eine Band?
Ja, zu Blade bin ich auch durch meinen Kumpel Daniel Bott, mit dem ich auch beim Stefan Röttiger war. Der hat dann mich gefragt, ob ich da nicht mit einsteigen wollte. Die Band war in Ketten ansässig, da war auch der Proberaum bei dem Bassisten damals. Und ja, da sind wir dann immer rüber getingelt. War auch ganz praktisch, weil wir uns mit dem Fahren dann abwechseln konnten, weil das ist ja dann schon einiges an Spritgeld auch gewesen, was wir da so vergurkt hatten. Und ja, das war so eine Top 40-Band, sag ich mal, wo wir auch da viel auf Kirmesen gespielt haben oder auf Fasnachtsveranstaltungen. Und wobei Fasnachtsveranstaltung war da doch, stimmt sogar, einmal in Geiser. Mhm. Aber da die Auftritte waren schon eher so in Thüringen gewesen, genau. Nicht so im Fuldaer Land war es eher schwierig, da an Auftritte zu kommen. Da waren halt andere Bands etablierter.
Genau, da gab es ja auch schon Bands, die quasi hier einen Namen hatten.
Genau, letzten
Endes. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Du bist ja auch eine ganze Menge Auftritte gekommen in der Zeit.
Ja, definitiv. Also das war schon Nicht jedes Wochenende oder so, aber da waren schon, sag ich mal, 2 Auftritte vielleicht im Monat oder so. Und ja, also mir hat es immer super viel Spaß gemacht. Und ich fand auch immer, die Leute in Thüringen, die haben irgendwie viel mehr Party gemacht.
Die können feiern, definitiv.
Als jetzt hier in Fulda, wo man immer so den Halbmond vor der Bühne stehen hat und die Leute ein bisschen schüchterner sind, war da gar nicht so. Da, im Gegenteil, auch die Zelte waren auch schon um 10 Uhr voll, was bei uns damals, ich habe ja auch Kirmes getanzt hier bei unseren Künstlern, da auch nicht so der Fall war. Da wurde es dann eher später, bis das Ding endlich mal voll war. Mhm. Und nee, da ging es schon von vornherein ziemlich zur Sache, muss man sagen.
Ja. Das glaube ich gerne. Trotzdem hast du dann im Jahr 2007 die Entscheidung getroffen, erstmal eine Musikpause zu machen. Wieso denn das?
Genau, das war dann auch, da habe ich dann beruflich auch die Firma gewechselt und habe nebenbei noch mich dazu entschlossen, in Abendschule meinen Techniker noch zu machen. Und da hat das dann einfach zeitlich nicht mehr reingepasst, weil ich hatte dann 2-mal die Woche abends Schule und dann auch noch Samstagmorgens. Mhm. Und naja, für einen Musiker, der freitags abends einen Auftritt hat, geht das dann samstags mit der Schule dann nicht mehr so gut. Und ja, da musste ich dann schweren Herzens dann sagen, ich musste mich für eine Sache entscheiden und da war das mit der Schule halt erstmal für mich wichtiger an der Stelle. Ja, und dann gab es erstmal eine längere Pause auch bei mir, genau.
Ja, und die längere Pause ging fast 6 Jahre, wenn ich richtig gesehen habe. Dann hatte ich aber eine Band gerufen, die auch hier in dem Raum auch einen Namen hat, die man auch so kennt, gerade wenn es um gute Partys geht. GVK, die Musiktruppe.
Genau,
Künstler-Jungs, ja. Da schließt sich der Kreis wieder. Wie kam das? Gab's schon, du bist dazugekommen?
Die gab es schon, definitiv, ja. Damals ging das dann so los, der Christian Malkmus, der Sänger damals noch, die hatten das Konzept ja sich dann so ein bisschen ausgedacht, dass er quasi als Frontmann agiert und ein bisschen Party macht halt und nicht so eine klassische Fasnachtskapelle, sag ich mal, die nur einmarschiert und wieder ausmarschiert, sondern so eine richtige Show halt auch bietet. Und und da war das dann damals auf einer Hochzeit, wo die dann auch einen Auftritt hatten. Und da ist der Christian dann nachher, wir kennen uns halt auch schon ewig, und ist er nachher zu mir und hatte mich da gefragt, weil er halt auch die Idee von dieses Bandkonzept wollte er da eigentlich mehr so etablieren halt und die Musiktruppe quasi als Band verkaufen, sag ich mal so. Und ja, da habe ich mir das überlegt und war dann da dabei und habe da mit der E-Gitarre mitgespielt und eher so bei den Gigs, sag ich mal, die wir dann auch hatten und nicht so bei den klassischen Einmärschen, das ist jetzt auch nicht so meins, muss ich sagen.
Ja, aber Fasching ist trotzdem ein Thema.
Ja, also ich bin auch aktives Mitglied im GVK, ja. Ja, definitiv. Also ich habe auch mehrere Auftritte immer schon mal an den Fasnachtsveranstaltungen, dann an den Fremdensitzungen oder so vom GVK gemacht. Genau.
Aber aus der Fasching sind 2 weitere Gruppen entstanden, will ich mal sagen. Und der Name, da musst du erst nochmal doppelt lesen, als du es mir zugeschickt hast, das Schwattemagen-Sextett.
Genau.
Erzähl mal was dazu. Und ich glaube, wir werden jetzt einen Namen hören, den wir heute schon ein paar Mal gehört haben.
Ja? Ach so, der Niki, ja, der Niki ist aber tatsächlich erst zum Schluss noch dazugekommen.
Okay,
da kam der Christian Malkmus auch wieder und der Alexander Kleis, die auch früher bei den Peanuts zusammengespielt hatten, auch mit dem Niki.
Die Peanuts kenne ich auch. Ich bin ja auch damals als DJ auch ein paar Mal mit den Peanuts unterwegs gewesen. Wir haben da auch einige lustige Abende zusammen gehabt. Das kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal so sagen.
Ja, und die beiden kamen da auf mich zu und hatten halt die Idee, so einen Auftritt bei der Fremdensitzung zu machen, also so einen musikalischen Auftritt mit zwischenzeitlich so ein paar Wortbeiträgen, sag ich mal, und dann immer halt Songs zu spielen mit bekannten Melodien und darauf halt eigene Texte drauf zu schreiben. Und ja, das kam auch super an, hatten wir jetzt auch die letzten 4 Jahre gehabt. Bis auf letztes Jahr natürlich, da ist die Fasnacht ja ausgefallen. Und da ist dann der Niki auch noch mit dazugestoßen zum Schluss, noch mit dem Bass. Genau.
Ein weiteres Projekt, worauf ich mich auch sehr gefreut hätte. Ihr werdet ja fast bei uns im Kulturkeller auch gespielt, zusammen mit Undercover Bier. Genau. Die Hawaii-Tonys, erklär mal die Hawaii-Tonys. wann sehen wir die Hawaii-Tonys wieder?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich Die Hawaii-Tonys sind auch aus der Fasnacht entstanden, tatsächlich schon gegründet in 2014, da war ich noch gar nicht dabei. Das war auch abends beim Einmarsch, also es sind alles Jungs, die auch in der Musiktruppe mitgespielt haben oder mitspielen und die haben sich überlegt, ja, mal so eine hawaiianische Band oder mit Ukulele halt, ein bisschen hawaiianischer Sound. Und ja, dann hatten sie halt überlegt, wie nennen wir denn, was wären denn Namen und ein bisschen gekritzelt am Bierdeckel. Und dann stand da irgendwie Hawaii Tones und das sah aber so ausgeschrieben wie Tonys. Ja, und dann, so ist der Name dann halt entstanden. Und ja, im Endeffekt spielen wir Coverlieder, ein bisschen im eigenen Stil, so ein bisschen laid back, akustisch so, auch mit Bläsern dabei und haben aber auch schon zwei eigene Stücke, es sind wieder ein paar neue Stücke auch in der Mache gerade. Und genau, und so haben wir auch, habe ich auch den Phil kennengelernt, weil wir da letztes Jahr nämlich zwei Songs aufgenommen haben. Und da hat der Phil uns abgemischt und aufgenommen und die Songs für uns gemastert.
Ja, du hast den Phil gerade angesprochen, zu dem komme ich nämlich jetzt auch direkt. Denn er muss uns jetzt nochmal erklären, wie es dann, wie quasi die Transformation dann am Ende war. Es war so, Boost Blues, die gab es jetzt viele Jahre, fast 15 Jahre. Und dann aber irgendwann hast du dann entschieden, wir müssen jetzt einen Schlussstrich ziehen. Wie kam das? Also wir müssen uns jetzt komplett verändern nochmal.
Nee, so war es nicht, sondern in der Tat war es so, dass der Martin, also der Sänger der letzten Boost Blues Besetzung, dann letztes Jahr, so Anfang, Mitte letzten Jahres, sozusagen darum gebeten hat, im Boost Blues Rente gehen zu dürfen, so kann man es
nennen. Martin Zaber.
Genau. Und hat gesagt, dass es ihm recht wäre, wenn er sich sozusagen ein bisschen zurückziehen kann aus der ganzen Sache. Und genau, also von daher haben wir sozusagen erst noch unter der Boost Blues Fahne sozusagen überlegt, wer könnte ein neuer Sänger sein. Aber haben dann relativ schnell auch gesagt, weil, wie du schon sagst, gab es seit 15 Jahren jetzt die Band, die hatte verschiedene Besetzungen. Musikalisch ist sie eben von einer Coverband zu einer Band mit eigenen Stücken geworden. Da haben wir gesagt, dann lass uns doch einfach mal da eine Zäsur machen und einen Cut machen und dann, wenn wir schon auch einen neuen Sänger suchen, das Ganze auch komplett neu aufstellen. Genau, so war das Ende von Boost Blues und dann, wie gesagt, haben wir uns überlegt, weil es war klar, dass die Musiker von Boost Blues, also der Niki Lubnow am Bass, sein Bruder der Roman am Schlagzeug, der heute schon viel besagte und viel beschriene Atsche an den Keyboards und ich eben an der Gitarre, dass wir auf jeden Fall so zusammen weitermachen wollen und einfach einen neuen Sänger brauchen für die neue Formation, haben wir überlegt, ja, wer könnte das denn sein? Und da hat man natürlich mit verschiedenen Gedanken hin und her gespielt und da eben, wie das der Mölli gerade schon gesagt hat, ich eben so Anfang des letzten Jahres eben die zwei Songs von den Hawaii-Tonys halt eben aufgenommen habe und da den Mölli quasi kennengelernt habe, obwohl er eigentlich im Wesentlichen Gitarrist ist bei den Hawaii-Tonys, ist er mir, und das sage ich jetzt nicht, um ihm jetzt Honig ums Maul zu schmieren, sondern weil es halt wirklich so war, ist er mir sehr positiv im Gedächtnis geblieben, weil er wunderbare zweite Stimmen eingesungen hat bei dieser Produktion von den zwei Stücken. Und da habe ich gesagt, hier,
was 20 Euro kriegst du dann später.
Und dann habe ich gesagt, ja, was wäre denn mit dem Mölli und so weiter? Und lange Rede, kurzer Sinn, haben wir Mölli gefragt, Mölli hatte Bock. Und so ist dann eben im Sommer, sage ich mal, letzten Jahres dann Feininger entstanden. Also beziehungsweise eben die neue Formation entstanden. Und dann ging es natürlich drum, wie nennen wir das?
Und ja, auch weil es ja eigentlich, es ging ja auch so ein bisschen darum, weil Boost Blues ja immer Blues mit im Titel hatte.
Absolut.
Und das ja auch manche Leute abschreckt vielleicht, die jetzt nichts mit Blues anfangen können vielleicht.
So. Genau, weil es war ja so, dass wir zwar auch immer und auch immer noch ganz viel auch bei vielen Stücken bluesige Anteile zwar in den Songs haben, aber eben so, wie es mal gegründet war, als wirklich Blues-Blues-Rock-Band, ist es natürlich das überhaupt nicht mehr gewesen am Ende. Deswegen haben wir auch gesagt, es muss auch einen neuen Namen bekommen, das Ganze. Und ja, wie das immer so ist mit einem neuen Namen, da zerbricht man sich auch den Kopf, man hat tausende aberwitzige Ideen, wo man, wenn man davon 80% 10 Jahre später sich nochmal vor Augen führen würde, würde man sich lachend in den Armen liegen, weil man irgendwie mit Gedeih und Verderb auf irgendeinen Namen kommen will. Und dann kam der Niki auf die gute Idee, uns Feininger zu nennen. Und zwar einfach deshalb, weil unser Proberaum, in dem wir schon lange sind, in der Lionel-Feininger Straße nämlich ist, in Fulda Galerie. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, war eigentlich cool. Feininger ist ein schöner, griffiger Name, der quasi sprachlich jetzt weder Deutsch noch Englisch unbedingt jetzt eine Vorprägung gibt und auch stilistisch keinerlei engmaschige Vorgabe gibt und eben mit uns zu tun hat, weil wir seit zu dem Zeitpunkt irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahren dort geprobt haben. Und ja, so kam es dann, dass wir uns dann ja, Feininger genannt haben.
Musstest du dir erst beweisen nochmal in der Band? War das eine Art Casting oder haben alle gesagt,
aber ich war der einzigste Sänger, glaube ich.
Genau, ja, wir hatten den Mölli, haben Mölli gesagt, ja komm, schaff dir doch mal 1-2 Blues-Songs drauf und bereite die mal vor für eine gemeinsame Probe. Und das hat er dann gemacht. Dann ja, haben wir aber sehr schnell festgestellt, nach diesen 2-3 Songs, die wir zusammen im Proberaum dann geschmettert haben quasi, ja, das passt super und menschlich sowieso. Und dann gab es auch gar kein langes Vertun. Und somit war Mölli dann sofort von der Nominierung bis zur Intronisierung innerhalb kürzester Zeit als Sänger eingesetzt.
War da schon der Name Feininger da oder kam der dann, der kam quasi mit euch allen zusammen dann?
Genau, weil wir halt gesagt haben, okay, das ist jetzt, auch wenn die Musiker schon seit 15 Jahren so zusammenspielen, trotzdem ist es einfach ein neues Ding, man muss es einfach neu benennen. Und von daher kam erst nachdem der Mölli dazu kam, eben diese besagten Gedankenspiele, wie nennen wir das Ganze und wie stellen wir das auf?
Ja, 2020 sich zu formieren zu einer Band ist natürlich ein schwieriges Jahr gewesen. Da kamen ja einige Probleme dazwischen. Corona, falls das jemand schon mal gehört hat, das sollte man mal kurz ansprechen. Aber ihr habt es auch geschafft, ein Album noch zu produzieren. Wann kommt das denn? Da bin ich ganz gespannt.
Genau, da ist es ja so, im Prinzip haben wir die Not zu einer Tugend gemacht. Denn natürlich konnten wir quasi, wir haben uns im Sommer 2020 eben formiert. Und dann natürlich erstmal eben an den eigenen Songs und so weiter gearbeitet. Und bis die ausgearbeitet waren, war der Sommer mit den ja relativ liberalen Lockerungen, die es gab in der Sommerzeit, ja rum. Und schon gab es gar keine Möglichkeit mehr, überhaupt irgendwie aufzutreten. Und dann haben wir einfach alle Energie und die Zeit, die man ja in Anführungsstrichen gewonnen hat durch Corona, dazu aufgewendet, eben wirklich uns richtig reinzuknien und insgesamt 13 eigene Songs fertig auszuarbeiten, die es teilweise eben natürlich schon vorher strukturell gab, aber die wir natürlich alle mit Mölli zusammen nochmal komplett ausgearbeitet haben, teilweise auch nochmal umarrangiert haben, einen komplett neuen Song, den Mölli und ich geschrieben haben, dazugepackt haben und haben gesagt, komm, jetzt haben wir eh notgedrungen Zeit. Und ich wiederum habe so seit 1-2 Jahren mir ein kleines und recht passables, mobiles Tonstudio aufgebaut, wo ich, wie gesagt, schon die Hawaii-Tonys aufgenommen hatte. Von daher war sozusagen die Infrastruktur einfach auch schon da. Und dann habe ich gesagt, komm, dann gehen wir jetzt voll Power und starten halt direkt mit einer Albumaufnahme. Und haben das gemacht im November im Wesentlichen, Ende Oktober, den ganzen November, bisschen Anfang Dezember noch waren die Aufnahmen, bis alles im Kasten war.
Und immer nur zu zweit, muss man sagen.
Weil genau, natürlich Corona-konform alles aufnehmen können. Ja, also das heißt, egal welche Corona-Regeln es gab, wir haben sie gematcht, immer. Und ja, das Album ist dann kurz vor Weihnachten fertig geworden, ging ins Master. Genau, und in der Tat, jetzt zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme, jetzt so Mitte, Ende März, ist die ganze Aufnahme jetzt gerade im Presswerk schon. Und wir werden dann am 3. April, also quasi der K-Samstag, wenn man das so nennen will, wird die Scheibe rauskommen auf allen Plattformen wie Spotify, Deezer, Google Play, iTunes und natürlich auch als CD dann in wirklich physischer Form.
auf CD dann natürlich auch. Und du hast gesagt, am 3.4. am Kar-Samstag, diese Podcast-Episode wird übrigens am 2.4. ausgestrahlt, also einen Tag vor eurem Album-Release. Also besser geht's ja eigentlich gar nicht. Ja. Ich würde sagen, bevor wir noch mal kurz über das Album reden, bevor wir noch so zum Ende des Podcasts kommen, habt ihr nicht irgendwie Bock, mal irgendwie ein, zwei Songs aus dem Album zu performen?
Natürlich.
Da hätten wir was im Köcher. Deswegen steht ihr seit einer Stunde hier mit den Gitarren vor mir. Jetzt erklärt sich einiges. Dann hören wir doch einfach mal in zwei Songs. Welche Songs habt ihr uns denn mitgebracht?
Ja, wir haben bezeichnenderweise sowohl den ersten als auch den letzten mitgebracht. Der erste Song, das ist Endlich raus, heißt der. Was eigentlich auch extrem passend ist jetzt für die Corona-Zeit. Denn im Text geht es darum, endlich mal wieder rauszukommen, um die Häuser zu ziehen, vor die Tür zu gehen. Also passender geht's nicht, weil ich denke, jeder will gerade endlich raus. Und der letzte Song, der zweite Song, den wir heute spielen, der letzte Song auf dem Album, der heißt Zuhaus. Das ist wiederum der erste Song gewesen, den Mölli und ich quasi zusammengeschrieben haben. Der auch im Original auf der Platte dann auch ein akustischer Song ist. Während der erste Song Endlich raus eigentlich eine ganz knackige Rocknummer ist. Und von daher wird das jetzt eine ganz besondere Version, die wir da jetzt spielen von den beiden Songs. Ganz reduziert mit eben den einfachsten Mitteln. Und da freuen wir uns jetzt drauf.
Weltpremiere.
Weltpremiere. Absolut. Auch euer Corona-bedingt allererster Auftritt als Feininger, wenn man so will. Nicht vor mit der gesamten Band.
Vor dem kleinsten Publikum der Welt.
Ja. Genau. Wir haben noch bis jetzt außerhalb vom Proberaum natürlich noch nicht zusammen gespielt wegen Corona. Ja. Also das ist unser erster öffentlicher virtueller Gig sozusagen.
Ja, dann hören wir doch auch direkt rein.
Vermisse. Wir machen uns Reib und dann sehen, was so geht. Den Wahnsinn sich ausbreiten, für so ein Scheiß ist nie zu spät. Egal was auch kommt, wir nehmen alles mit. Ein Hoch auf diese Zeiten, wir kennen keine mehr. Das, was ich im Leben sonst vermisse.
Endlich raus!
weg und was erlebe. Und ich ließ alles hinter mir. Dachte nur an mich und wie es dir geht. Mir war nicht klar, was ich verliere. Bin jetzt so lang schon unterwegs. Und mir wurde langsam klar, dass ich dich zum Leben brauche. Denn du bist einfach wunderbar. Und ich fahre diese Straße, fahr sie immer geradeaus. Schon bin ich zu Hause. Die Landschaft fliegt an mir vorüber. Wie viel Zeit wird noch vergehen, bis ich in unsere Straße einbiege und wir uns endlich wiedersehen. Ich fahre diese Straße, fahr sie immer geradeaus. Ich fahr so schnell, die Perle fahren kann. Denn bald schon bin ich zu Hause bei dir, bei dir. Denn bald schon bin ich zu
Vielen, vielen Dank. Wow, euer erster Live-Auftritt hier im Podcast-Studio bei Fulda Kultur. Vielen, vielen Dank.
Unser zwei. Erstes Mal, quasi unser gemeinsames erstes Mal. Ist das nicht romantisch?
Hat's geklappt.
Tut gar nicht so weh das erste Mal. Gell?
Nö, beim Phil sowieso nicht.
Euer Album heißt 7523. Was ist das für ein Name? Also ist eine Zahlenkombination? Ist das eure PIN-Code auf bei einer EC-Karte, Phil? Oder?
Nicht wirklich, aber das hat auch
mit dem Proberaum. Ich habe mich auch schon
gefreut. Das hat auch was mit dem Proberaum zu tun. Also der Proberaum ist ja eben in der Lionel-Feininger Straße. Und wir proben in der Tat im ehemaligen Airfield Tower Gebäude vom früheren amerikanischen Militärflugplatz in Sickels. Jetzt ist halt Fulda Galerie, heißt der Stadtteil mittlerweile. Aber früher hat es noch zu Sickels gehört. Und die ganzen Gebäude der amerikanischen Armee, die hatten alle entsprechende Gebäudenummern, so wie eine Art Hausnummer. Und der Proberaum oder das Gebäude, in dem wir proben, hat einfach schlichtweg die Gebäudenummer 7523. Und so haben wir einfach gesagt, warum nicht einfach diese Zahlenkombination. Das haben ja auch andere Bands schon gemacht, wie Van Halen und Co., die einfach Zahlenkombinationen als Albumtitel genommen haben und haben gesagt, wenn wir die Band schon nach der Straße benannt haben, warum nicht das Album dann nach dem Haus?
Wir sind übrigens Nachbarn, ich wohne auch in der Fuller Galerie, ein paar Häuser weiter. Dann komme ich nächstes Mal, wenn ihr mal probt, einfach mal, wenn es wieder möglich ist, gerne mal vorbei.
Wir haben in der Tat 2 Bierkühlschränke im Proberaum, von daher lohnt
es sich. Ja, dann komme ich einfach jetzt doch einfach mit vorbei. Warum denn auch nicht? Du hast es auch schon gesagt, das Album gibt es überall, über alle gängigen Streamingdienste, Spotify, dieser, was man da so alles kennt. Und natürlich auch noch händisch als CD wird es auch noch erscheinen. Wie kann man euch finden, wo kann man euch finden, wenn man mehr über Feininger erfahren möchte?
Ja, wir sind auf auch allen gängigen sozialen Plattformen. Also zum einen haben wir natürlich eine Homepage, also www.feininger-band.de, und dann natürlich auf Facebook, auf Instagram, sogar auf Twitter meines Wissens sind wir.
Twitter, TikTok, obwohl das verstehe ich nicht so richtig. Das
ist immer so Tanzvideos.
Ja. Also ich habe gar keinen Zugang Tinder, zu TikTok.
Tinder wollten wir eigentlich. Aber
Tinder, Parship. Naja, aber im Prinzip, also wenn man Feininger oder Feininger Band einfach googelt, findet man irgendwie den virtuellen Weg zu uns.
Nicht zu verwechseln, es gibt noch ein Feininger Trio in Berlin, die machen aber klassische Musik.
Genau, das sind wir nicht. Ein Streicher-Trio,
glaube ich,
zumindest
ein
klassisches.
Die hatten aber denselben Gag, weil die haben nämlich...
Die proben auch da im Tower.
Nee, die proben in Berlin auch in irgendeiner Ecke, wo gegenüber eine Feininger Galerie war. Ich glaube,
genau, Feininger Museum
ist da. Ja, oder sowas in der Art.
Genau. Ja, lieber Phil, lieber Mölli, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier für Fulda Kultur, den Podcast. Jeder Gast hier darf sich einen Song für die Spotify-Playlist aussuchen. Und ich bin gespannt, welche Songs ihr ausgesucht habt, Mölli. Wir fangen mit dir an.
Ja, ich habe mir rausgesucht, damit auch mal der Niki, weil der spielt nicht nur Bass bei uns in der Band, sondern auch, der singt auch teilweise. Und ja, da würde ich das Lied einfach mal so auswählen.
Ja, ich bleibe bei dem Besteck, was wir vorhin schon auf den Tisch gelegt haben sozusagen, und nehme den Song endlich raus von unserem Album. Ganz einfach deswegen, weil da kann sich der geneigte Hörer mal einen Vergleich machen von der Unplugged-Version von gerade eben zu der elektrischen Hauruck-Version, die auf dem Album ist.
Ja, und schaut überall nach, bei Spotify gibt es diese Playliste. Einfach mal googeln, Fulda Kultur. Die Playliste, da findet ihr sie auch, wenn ihr euch geschickt anstellt. Der Phil hat sie nicht gefunden im Vorfeld.
Shame on me, mea culpa.
Aber ich schaue nochmal nach, vielleicht war auch was von den Einstellungen falsch. Ja, freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Phil und ich, wir kennen uns ja auch schon sehr lange. Ich glaube, wir kennen uns auch schon lange vom Sehen zumindest, mehr oder weniger, lieber Mölli. Also es war toll, dass ihr mal über eure Laufbahn berichtet habt. Es war sehr, sehr interessant. Unseren Hörern gefällt es auch ganz sicher. Ich verabschiede mich jetzt schon, aber ihr dürft euch von den Hörern verabschieden. Die finalen Worte gehören euch.
Ja, also wir danken dir auf jeden Fall dafür, dass wir hier sein durften. Uns hat es auch einen Riesenspaß gemacht hier, definitiv. Gerne mal wieder bei einer nächsten Gelegenheit, wieder mit so einem leckeren Sixpack-Hochstift. Und ja, dank auch allen Zuhörern und wen es interessiert. Wie gesagt, findet uns überall. Und ansonsten wünsche ich schöne Ostern.
Ich muss doch nochmal einhaken, bevor der Mölli jetzt die finalen Worte des Podcasts sprechen darf. Wir werden euch natürlich auch wieder auf den Bühnen hier in der Region, mindestens in der Region sehen, da bin ich mir ganz sicher. Wenn wieder es erlaubt ist, Musikveranstaltungen, Konzerte zu geben, dann seid ihr sicherlich auch wieder hier auf den Bühnen zu finden. Also das auch nicht vergessen. Schaut mal nach, irgendwann werden wir Feininger auf jeden Fall wieder on stage sehen. Mölli, die Abschlussworte.
Ja, vielen Dank, Shaggy, dass wir heute hier sein durften. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn es irgendwann mal wieder geht, euch alle dann auf der oder vor der Bühne viel mehr zu sehen. Oder
von genau,
es kommt auch auf die Bühne, ist auch egal.
Beim letzten Song.
Auf die Bühne. Genau. Ja, nee, auf jeden Fall, wir brennen alle drauf, demnächst wieder rocken zu können. Und ja, freuen uns drauf. Soweit. Bis denn.